für mich ist es ein Stück wie ein Balsam für die Seele. Es ist ein sehr menschliches Stück. Das finde ich faszinierend.
Es geht um Liebe, es geht um Dichtung und um ganz wahnsinnig viel Poesie.
Die Musik ist ja unglaublich schön, die ist irrsinnig berührend und unterstreicht nochmal die Sinnlichkeit der Geschichte.
Ich bin Peter Höhner und ich spiele den Pablo Neruda in Brennende Geduld.
Ich bin Sabina Deutsch und ich spiele die Rolle von der Donna Rosa, der Witwe González.
Ich bin Moira Albertalli und spiele Beatrice González.
Ich bin Max genannt und ich spiele Mario Jiménez, den Postboten.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu unserer neuesten Ausgabe der Werkstattgespräche, dem Podcast der Theaterwerkstatt Gleis 5.
Ich würde sagen, probieren wir es mal so aufzubauen.
Es ist Juli und hier in unserem Theatersaal laufen die Proben für unser Kammertheater unter freiem Himmel, das am 10. August Premiere feiert im Kräuterhof in Islikon. Brennende Geduld heißt das Stück des chilenischen Autors Antonio Skarmeta, das unser Regisseur Giuseppe Spina inszeniert.
In dem Stück finde ich es außerordentlich faszinierend, wie es gelungen ist, die Figuren, die die meisten aus einfachsten Verhältnissen kommen, in einer Sprache reden zu lassen, die wie selbstverständlich poetisch ist. Das finde ich vom Skarmeta, vom Autor von dem Stück, unglaublich gut umgesetzt.
Die Geschichte, die Sie vielleicht in leicht veränderter Fassung aus dem Kinofilm Il Postino kennen, sie spielt in Chile, in einem kleinen Fischerdorf namens Isla Negra. Dort lebt der berühmte und auch beim Volk sehr beliebte Dichter Pablo Neruda. Er ist der Einzige, der in Isla Negra Post bekommt. Und der junge Postbote Mario Jiménez bringt sie ihm täglich. Der ist ausnahmsweise kein Fischer, wie die meisten Männer im Ort.
Er ist ein Feiner. Er ist zugänglich für Poesie, für Dichtung, für Sinnlichkeit und er passt irgendwie nicht ganz in das Fischerdorf hinein.
Behutsam nähert sich Mario dem heiteren und gutmütigen Dichter an, der sich wohlfühlt unter dem einfachen Volk. Und so keimt nach und nach eine Freundschaft zwischen den beiden.
Es ist eine Freundschaft, die im ersten Moment zwei sehr ungleiche Menschen zeigt. Und es hat mich sehr berührt, die Tatsache, dass, obwohl man sehr unterschiedlich ist, sich dann doch sehr nahe kann kommen. Und das finde ich auch so als Botschaft etwas wahnsinnig Schönes.
Ich liebe, wenn der Mario sagt, ich wäre so gerne ein Dichter, weil dann könnte ich sagen, was ich will. Und es geht mir eben oft so im Leben, dass ich manchmal eben die Wörter nicht finde für das, was ich so in mir rein habe. Und ich würde manchmal auch gerne so jemand sein, der einfach die Wörter hat und das wirklich schreiben kann. Das bin ich nicht. Ich bin auch eine Macherin eher.
Während Mario die Poesie entdeckt, sind die übrigen Menschen in Isla Negra bodenständig, rational, praktisch. Schließlich muss man, Gedichte hin oder her, in erster Linie Geld verdienen. Als Fischer oder auch als Gastwirtin, wie die Witwe Donna Rosa und ihre Tochter Beatrice González. Beatrice González. In die schöne Gastwirtstochter verliebt sich Mario und der Volksdichter und sinnliche Liebeslyriker Neruda soll helfen, seine Poesie-Kupplerin spielen. Doch Marios Plan geht nicht ganz auf, denn über die Tochter wacht scharfen Auges deren lebenserfahrene Mutter. Und die kennt nicht nur Nerudas Gedichte, die Mario seiner Angebeteten schickt, sondern sie weiß auch um die Wirkung dieser erotischen Verse.
Metaphern hat er meine Tochter aufgewühlt und aufgeheizt wie einen Termitenhügel, Don Pablo. Zuerst hat er haarenlos von einem Lächeln gesprochen, das wie ein Schmetterling fliegt. Aber später schon sagte er, dass ihre Brust sei ein Feuer aus zwei Flammen.
Also ich meine, diese herrliche Stelle, wenn die Donna Rosa diesen Brief vorliest, der von Neruda abgeschrieben ist, da sagt sie, ihre Tochter sei wie der Himmel über Kuba und ein goldenes Gebäude wie eine Kirche und so weiter. Und dann nachher fragt er dann, ja, aber das ist doch nur poetisch gemeint. Nein, so sieht meine Tochter aus. Und das ist dann, was man mit Sprache machen kann.
Sprache ist mächtig und Poesie in ihren besten Momenten wahrhaftig. Aber was wirkt hier wirklich? Ist es Liebe oder Poesie, die beide schlussendlich zusammenführt?
Ich glaube schon die Liebe. Das sind nicht die Wörter, die sie blind machen. Ich glaube, es ist einfach die Augen von dem jungen Mann und der neue Zugang, den er zu ihr hat.
Der Mario glaubt ja, dass er mit einer tollen Sprache und Metaphern eine Frau erobern kann. Wie das Stück dann aber eben zeigt, ist, dass es eigentlich nicht darauf ankommt, was man sagt, sondern was zwischen diesen beiden Menschen geschieht, dieses Nonverbale. Und dieses Nonverbale ist stärker als jede Metapher. Das finde ich eigentlich unheimlich schön.
Das Stück hat eine ganz heitere Seite. Also die Ungleichheit zwischen den zwei Männern, die sich kennenlernen, führt zu viel Komik. Wir haben eine wahnsinnig lustvolle Schwiegermutter ins P, die unglaublich witzig ist und redegewandt. Und das Ganze ist aber eingebettet vor einem sehr lauten Hintergrund, der historisch gegeben ist durch den Militärputsch von Pinochet in Chile, der sich in diesem Jahr zum 50. Mal jährt.
Irgendwo da draußen, jenseits des Dorfes, donnert es. Und eine Welle von Gewalt und Menschenverachtung rollt auf Chile zu. Auch auf Isla Negra.
Es ist eben nicht nur eine Komödie, sondern es spielt vor diesem Hintergrund. Und das hat vielleicht auch wieder damit zu tun, dass eben also auch alle Worte und alle Theorien, das muss Bestand haben vor den ganz elementaren Werten eines Lebens, also eine Beziehung, Menschlichkeit und Würde. Und das ist ja gefährdet worden in dieser politischen Auseinandersetzung in Chile vor allem durch diese Diktatur.
Während im restlichen Lateinamerika Diktaturen und Unterdrückung herrschten, bildete Chile unter seinem sozialistischen Präsidenten Salvador Allende zwischen 1970 und 1973 eine Ausnahme. Es ist diese Phase, vor deren Hintergrund auch das Stück Brennende Geduld spielt. Zunächst war es Pablo Neruda, den man 1969 für das Amt des Staatspräsidenten nominierte. Er war der Kandidat der Unidad Popular, einem Zusammenschluss aus Sozialisten, Kommunisten und christlicher Linker. Zugunsten von Allende verzichtete Neruda auf seine Kandidatur und ging nach Allendes demokratischer Präsidentschaftswahl in dessen Auftrag als Botschafter nach Paris. Beide Ereignisse klingen im Stück an, ebenso wie der Putsch unter der Führung Pinochets im September 1973, der Allende stürzte.
Am 11.09. wurde ja dann der Präsidentenpalast beschossen. Und die Armee stürmte den Präsidentenpalast und Allende. Er wurde nicht umgebracht, er hat sich selber das Leben genommen.
Erklärt Joe Fenner, der zum Team der Theaterwerkstatt gehört. Seine Rolle als Autor Antonio Scarmetta hat Regisseur Giuseppe Spina in das Stück hineingeschrieben.
Also meine Aufgabe ist, ich bringe praktisch Hintergrundinformationen über Pablo Neruda. Scarmetta hat Pablo Neruda persönlich gekannt und hatte schon immer im Sinn, eigentlich etwas über Neruda zu schreiben. Und so ist dann dieses Stück unter anderem entstanden, als er aber bereits aus Chile geflüchtet war nach dem Umsturz, wo Pinochet die Macht übernahm.
Auch der reale Neruda plante nach dem Putsch ins Exil nach Mexiko zu gehen, starb aber nur 12 Tage später, im Alter von 69 Jahren. Das Stück »Brennende Geduld« ist auch eine Hommage Scarmettas an den Dichter, den Politiker, den Weltreisenden und Flüchtling Pablo Neruda, dem die Schwedische Akademie 1971 den Literaturnobelpreis verlieh, als Dichter der verletzten Menschenwürde. Liebe, Poesie, Politik und Menschlichkeit. Das alles ist in diesem Stück miteinander verwoben. Man kann es komödiantisch lesen und gesellschaftspolitisch zugleich. Als einen Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit für alle Menschen über die Sprache.
In dem Sinne auch die Sprache als Dimension für eine Ebene, die uns einerseits verbindet untereinander als Menschen, aber auch als Ebene, die eben nicht kann und nie wird durch irgendwelche Regimes unterbunden werden oder für immer aus dem Gedächtnis der Menschheit gelöscht werden.
Also das wäre jetzt eigentlich ein guter Schluss für den Podcast gewesen. So schön melodramatisch.
Wem würde ich jetzt so einen kurzen Break machen und überlegen, was wir alles übernehmen?
Aber da wir hier in der Theaterwerkstatt eigentlich recht bodenständig und praktisch veranlagt sind, heißt es nach einem langen Probetag zurück auf den Boden der Tatsachen und ab nach Islikon. Morgen soll dort nämlich geprobt werden. Also müssen alle mit anpacken, den Theaterbus beladen und sich im Kräuterhof einrichten. Pünktlich zur Ankunft auf unserer Freilichtbühne regnet es. Was das künftige Publikum nicht stören muss, denn ihre Sitzreihen auf der Tribüne sind natürlich überdacht. Nur die Spielenden werden nass. Im atmosphärischen Innenhof treffen wir auf Melanie Geiger, die ebenfalls zum Team der Theaterwerkstatt gehört, das Bühnenbild für die Inszenierung entworfen hat und gemeinsam mit Joe Fenner baut.
Es gibt eine Küche, es wird eine Suppe gekocht, es gibt eine mediterrane Stimmung, wir werden einen Olivenbaum hier haben, wir werden toskanische Zypressen hier haben und ja, wir versuchen, das so ein bisschen die Landpartie darzustellen.
Ergänzt wird das Team der Spielenden um Moira Albertalli, Max Knant, Peter Höhner, Sabina Deutsch, Joe Fenner und dem Regisseur Giuseppe Spina, zusätzlich vom Kostümbildner Joachim Steiner und dem Lichtdesigner Marco Oliani. Und last but not least ist jeden Vorstellungsabend live und musizierend dabei der grandiose Akkordeonist Goran Kovacevic. Seine virtuosen Klänge und das Spiel des gesamten Teams werden Sie alle mitnehmen auf eine sinnliche Reise. Auf nach Chile! Sie hörten Werkstattgespräche, ein Podcast der Theaterwerkstatt Gleis 5. Autorin Judith Zwick. Mit Originalbeiträgen von Moira Albertalli, Sabina Deutsch, Joe Fenner, Max Knant, Peter Höhner, Giuseppe Spina, Melanie Geiger sowie Musik gespielt von Goran Kovacevic. Aufnahmeregie und Technik Markus Keller-Frauenfeld. Eine Produktion der Theaterwerkstatt Gleis 5 2023.